der heutigen neuesten Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie, na und, hört ihr den ersten Teil eines Gesprächs, verrate noch nicht mit wem, das hört ihr gleich sehr ausführlich. Am Ende wird natürlich, wie immer, Bernd Nickbur seinen Musikbeitrag zu dieser neuen Episode hinzufügen. Wir produzieren diesen Podcast ja immer weiter. Diesmal sei allerdings wieder einmal der Hinweis erlaubt oder die Frage besser, wie viel Kriege verträgt eigentlich unsere Welt noch? 58% der Deutschen lehnen laut ARD-Umfrage den Angriff der USA und Israel auf den Iran ab. Was ist aber eine Lösung? Was ist eine friedliche Lösung? Kein Mensch weiß das wirklich genau, wie das weitergeht. Das sind wirklich düstere Zeiten im Moment. Naja, ich will noch auf zwei Sachen hinweisen. Die einen oder anderen mögen es gehört haben. Es wird ab Mitte des Jahres Eintritt für den Besuch des Kölner Doms verlangt. Man weiß noch nicht wie viel, aber damit reiht sich der Kölner Dom in einer Reihe von großen Kirchen ein, die schon lange Eintritt für den Besuch verlangen. Tja, schlimm oder gut oder doof? Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass morgen das 26. internationale Literaturfest Lit Cologne in Köln eröffnet wird. Dazu heißt es in der Eröffnungsveranstaltung, in der Julian Barnes und Robert Habeck auftreten, über Wahrheit und Dichtung. Da fand ich in der Beschreibung der Veranstaltung den Satz: Julian Barnes mit seinem neuesten Buch Abschiede schaut er vom Ende einer Geschichte, der im Januar 80 Jahre alt geworden ist. Er schaut zurück auf ein ganzes Schriftstellerleben. Welche Zeiten waren wichtig und wurden Literatur? Oder löst sich die Erinnerung von dem, was war, und erzählt eigene Geschichten? Erzählen heißt Verbindungen schaffen, aber was ist erinnert und was beschönigt oder dramatisiert? Und wie behält man die Kontrolle? Ja, nun zu dieser Episode, in der eben, wie schon angedeutet, ein Gespräch stattfinden wird. In dem Gespräch werden viele Namen genannt, Weggefährten der Gesprächspartnerin und wichtige andere Menschen und auch Orte. Also ich werde die in den Shownotes alle aufschreiben und da kann man auch nachlesen, wer ist. Auch die Abkürzung für ein, zwei Institutionen werde ich da aufschlüsseln. Ja, dann hört jetzt erstmal in die aktuelle Episode rein. Okay, dann los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute begrüße ich wieder einmal eine Gästin, wie ich jetzt immer zu sagen pflege, hier im Wachsaal. Gut, ja. Herzlich willkommen, liebe Ulrike Siepelmeier-Müller. Erstmal hallo.
Hallo.
Ulrike, du bist Mutter von 4 Kindern, Großmutter von 5 Enkelkindern und 76 Jahre alt, hast du mir erzählt. Viele Jahre warst du verheiratet, bis dein Mann verstarb, von dem du sagst, dass er am Ende seiner Berufstätigkeit seine Berufung in der Obdachlosenmedizin gefunden hat. War der Mediziner?
Der war Chirurg, ja.
Chirurg,
Der war Handwerker.
Na, da gibt es auch was zu tun bei den Obdachlosen vielleicht, oder?
Ja, auch. Aber das Schöne für ihn war am Ende, dass er nicht eingebunden war in irgendein medizinisches, kassenärztliches Ärzteverbandssystem, sondern also wirklich im Gemeinwesen und nur die Chefin vom sozialpsychiatrischen Dienst.
Ja. Wo hat er, wo war
in
das?
Dortmund hat er eigentlich, also hat Köln ja auch gutes System, schon relativ lange und viel Kooperation.
Mhm. Ja, du lebst heute in einem Wohnprojekt, so habe ich das verstanden, pflegst die Nachbarschaft aktiv und lebst das Thema Gemeinschaft mit viel Engagement. So ist mein Eindruck von dem, was du mir erzählt hast. Beruflich blickst du auf eine vielseitige Laufbahn zurück. Gestartet bist du als Buchhändlerin mit Bibliothekserfahrung, was auch immer diese Spezialität heißt.
Ja, das ist wichtig.
Ah ja, okay.
Ich war in Marbach im Schiller-Nationalmuseum.
Ja.
Und habe da gelernt, so in bestimmten intellektuellen Kreisen mich zu bewegen.
Ah, okay.
Und das hat viel Beziehungen fundiert, weil in der Psychiatrie gibt es ja ganz viel literarisch interessierte Leute.
Ja, ja.
Ah, ja. Das hat mir ganz viel Sicherheit, aber auch viel Interessen.
Ja, ja. Das heißt, du hast immer schon gern und viel gelesen.
Ja.
Auch.
Ja, ja.
Und immer noch.
Ja, also, ja, das, klar.
Und sagt es mir eben nochmal so, Podcast ist eigentlich gar nicht so dein vorrangiges Medium hier.
Lerne ich ja erst kennen im höheren Lebensalter.
Ja, gut. Du sagst, so drückst du es zumindest aus, ganz unakademisch in die Beschäftigungstherapie gewechselt. Hast später als Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin gearbeitet und warst schließlich Ergotherapeutin. Das hatten wir hier schon mal letztes Mal auch so ein bisschen erklärt, dass das ja auch von der Begrifflichkeit sich so über die Jahre
gesetzlich anders geregelt wurde.
Ne? Aber hast auch in dem Bereich Erwachsenenbildung und was Lehrerin sozusagen. Besonders engagiert warst du in der Erwachsenenbildung für die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, also die DGSP, und bist auch heute noch Lehrtrainerin für STEPS. Gleich kannst du den Hörern mal ein bisschen erklären, was das ist. Dein Einstieg in die Psychiatrie erfolgte in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, gefolgt von prägenden Erfahrungen der Klinik Havelhöhe, auch in Berlin, ne? Und der Tag- und Nachtklinik Phoenix, die ganz im Zeichen der Beschäftigungstherapie stand. Danach ging es für dich in die Fachabteilung Rehburg des Landeskrankenhauses Wunsdorf. Alle drei Häuser, so sagst du, waren allesamt von Aufbruchsstimmung geprägt, also so das Klima.
Aber Bonnies Rentsch nicht. Da war die Schule.
Ja, okay.
Und in der Schule war Aufbruchsstimmung, also so laut werden und so geht es nicht. Und daraus erwuchs ganz viel Teilhabe der Auszubildenden. Also da war Leben und da gab es Impulse. Aber die Klinik als solche war braune Anstaltskleidung, die Trupps, die fest umschlossene Forensik.
Das Wann warst du da ungefähr?
Hätte ich doch mal eine Tabelle mit Jahreszahlen gemacht. Wann war ich da? Anfang der 70er.
Anfang der 70er, ja, okay. Da waren natürlich in vielen großen Klapsen noch ganz furchtbare Zustände. Ja. Ne?
Und Havelhöhe war eben so eine kleine Abteilung. Da war Dieter Lehmkuhl als Assistenzarzt. Mhm. Es gab einen Zeller als Chef, der noch ein Klassiker war, aber durchaus offen. Ja. So eine Stimmung von, man kann was ausprobieren.
Ja. Wir kommen wahrscheinlich im Einzelnen nachher auch nochmal darauf zu sprechen. Die Fachabteilung da Sucht in Rehburg war für ganz Niedersachsen zuständig. Dein Fokus dort lag auf der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten. Und damals kam eine Anfrage der DGSP, also der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, die erste Auflage des Buchs Irren ist menschlich. Heute der große Lehrbuchklassiker des Psychiatrieverlags. Also mittlerweile habe ich nochmal nachgesehen, die 40. Auflage. Und die Anfrage war, diese Herausgabe möglichst günstig zu vertreiben, überhaupt günstig herzustellen. Und das eröffnete dir die Möglichkeit, neue Arbeitsfelder für verschiedenste Langzeitpatientinnen in dieser Klinik zu schaffen. Das war eigentlich so die Berührung mit dem Psychiatrieverlag in den Anfängen. Ne? Um das aber noch so abzurunden in deiner Kinderpause. In dieser Kinderpause hast du mit benachteiligten Mädchen und mit pädagogischen Rollenspielen gearbeitet. Das war schon in der Kinderpause.
Also ein pädagogisches Rollenspiel hat sich durch meine ganze Berufstätigkeit gezogen.
Ah, okay. Ja.
Da gab es ja in Hannover einen Verein, den es leider nicht mehr gibt. Und da habe ich ganz viele Impulse gekriegt. Und ich würde das auch heute noch machen, wenn die Zeit danach wäre. Ich fand das toll.
Ja, und dann hast du mir so erzählt, schließlich 24 Jahre lang Kontaktstellenarbeit verrichtet. Und das war in Schwerte. Du hast das mit viel Gestaltungsfreiheit machen können in allen Bereichen eigentlich der Gemeindepsychiatrie und auch der Gemeinwesenarbeit. Also nach Beginn deiner Rente bist du aber aktiv geblieben. Neben der Aufgabe als Lehrtrainerin bist du unter anderem in einer psychiatrisch ausgerichteten Ergotherapiepraxis tätig. Dein Herzensthema bleibt die Gemeinschaft. Mir kam so der Gedanke, vielleicht ein roter Faden, der sich durch dein Leben und Wirken zieht, Fragezeichen. Ich freue mich jedenfalls sehr, heute mit dir über deine vielseitigen Erfahrungen, Herausforderungen und Visionen zu sprechen. Was hat dich geprägt, was treibt dich an und welche Prinzipien begleiten dich bis heute? Lass uns also gemeinsam jetzt eintauchen in diese, wie ich finde, beeindruckende Lebensgeschichte, die viele inspirierende Impulse für das Thema Psychiatrie, Gemeinschaft und gesellschaftliches Engagement hat. Aber auch für unsere Hörerinnen, denke ich, eine ganze Menge an Impuls schaffen wird. Nochmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir heute hier ins Gespräch kommen. Ja, jetzt habe ich dich so in wenigen Worten vorgestellt und als ich das so aufgeschrieben habe, schien mir das völlig unzureichend, unangemessen, wenn ich mir vorstelle, was hinter all diesen Stationen deines Lebens, die man jetzt nun mal so einfach angetippt hat, für eine Kraft und Erfahrung stecken muss. Das bekommt man ja in so einer kurzen Vorstellung überhaupt nicht vermittelt. Ich möchte dir deshalb jetzt zu Beginn noch einmal die Gelegenheit geben, den Hörerinnen und Hörern zu erzählen, gab es einen Leitsatz, ein Prinzip, etwas, an das du immer geglaubt hast, was rückblickend vielleicht über dein Leben steht? Ich weiß, das ist schon eine ziemlich große Frage.
Also das ist wirklich groß. Und als ich das so das erste Mal so was gedacht habe, habe ich gedacht, ach nee, eigentlich nicht. Also wenn ich so meine westfälisch-praktische ländliche Vergangenheit angucke, dann habe ich immer genommen, was kommt. Beim Nachdenken jetzt, aber beim Erinnern durch deine Anfrage, habe ich gedacht, na, es gibt schon so ein paar Themen, die ziehen sich durch. Das hat aber auch damit zu tun, was ich eben lese. Oder ich habe es jetzt endlich durch. Ich habe dieses Buch von dem Götz Ali, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist ein Historiker, der also kennengelernt habe ich den über das Euthanasie-Thema, schon vor Jahren. Und jetzt hat er so ein großes Buch geschrieben, wie konnte das geschehen? Und ich finde das toll. Ich habe mich mühsam durchgequält, obwohl es lesbar ist. Und dieses Thema, ich glaube, weil er viel auch Bezüge auf die 50er Jahre nimmt, dieses untergründige Thema Nazizeit, was nicht besprochen wurde in den 50er Jahren, was aber da war. Also da fallen mir plötzlich lauter so kleine Sachen an. Ich glaube, das ist ein Thema, weil ich auch realisiert habe, dass ich sollte eine höhere Tochter werden, das war ich aber nie, auf eine Nonnenschule gegangen und die Nonnen in Osnabrück waren Opfer der Nazizeit. Ich glaube, ich habe dadurch einen anderen Geschichtsunterricht gehabt. Also ich habe einfach Themen gehört, die viele Leute meiner Generation nicht gehört haben, weil sie alte Geschichtslehrer hatten, die
das nicht erzählen wollten.
Ja, also sowas. Und ich glaube, das ist ein Thema, das hat sich durchgezogen. Ich hatte, das war schon auch bemerkenswert, ich hatte einen, würde ich fast sagen, einen Gönner in dem Buchladen, wo ich gelernt habe, war ein Kunde, der ganz sicher auch Opfer war, der war damals schon sehr alt. Und von dem habe ich diesen Satz, das habe ich anfangs gar nicht so richtig realisiert. Fräulein Siepelmeier, wenn Sie unterwegs sind länger und verreisen, nehmen Sie immer ein Reklamheft mit. Sie könnten ja verhaftet werden. Ja. Also dieses, man muss was zu lesen haben, dann geht es einem besser. Der ist Opfer gewesen. Er hatte immer ein Reklamheft auf Facebook. Der hat mich in das Schiller Nationalmuseum empfohlen, weil ich habe seine, er hatte viele Handschriften von Expressionisten, unter anderem von Elke Lasker Schüler. Die habe ich sortiert, das habe ich gemacht, weil ich das spannend fand, weil mich das interessierte. Und dann hat er mich empfohlen. Und der Leiter der Bibliothek in Marbach war Ludwig Greve, das war ein jüdischer Dichter, auch ein Opfer. Auch da wurde nicht viel darüber geredet, aber es war immer da. Es gab so vorsichtige Hinweise, also es war...
So ein Klima.
So ein Klima, Und ich glaube, das hat mich geprägt. Also was ich wusste, was aber auch nicht besprochen wurde, dass ich einen Großvater hatte, den ich nicht kennengelernt habe, der sicher Täter war. Was genau ist, habe ich nochmal versucht rauszukriegen, habe ich aber immer noch nicht. Also das ist ein Thema, ich glaube, das sitzt hier.
Ja.
Das ist jetzt, da hätte ich nie Psychiatrie gedacht erstmal, aber es sitzt so im Kopf.
Ja, verstehe das. Die Anfänge als Buchhändlerin und Beschäftigungstherapeutin, war das in Berlin oder wo warst du da? Oder?
Ich habe in Osnabrück gelernt. Marbach ist ja im Weichbild von Stuttgart. Und zur Ausbildung bin ich nach Berlin gegangen. Es gab damals nur ganz wenige Schulen, das hat ja auch die Kollegin schon erzählt.
Ja.
Und ich fand Berlin irgendwie spannend und wollte auch in diese psychiatrische Richtung, das war mir schon klar. Ich wollte das schon nach der damals sogenannten mittleren Reife, weil es in Osnabrück auch ein großes Landeskrankenhaus gab und gibt. Und mein Vater wollte das nicht. Das sollte ich nicht machen. Ich sollte doch nicht die Schule verlassen. Mhm. Dann ist mein Vater auch früh gestorben und dann habe ich die Schule verlassen. Und habe die erste beste Lehrstelle, die mir so quasi... Man bewarb sich ja nicht, man ging ja irgendwo hin und fragte
nach.
Und Berlin war dann eben einfach auch als Stadt und...
Aber das war ja dann auch schon ein richtiger großer Schritt, ne? Wie alt warst du denn?
Für so ein katholisches Mädchen vom Land. Nee, da war ich ja dann schon nach dieser Zeit mit Lehre und so war ich schon Anfang 20.
Ja, aber gut.
Also war ich nicht mehr so jung.
Ja. Und ich meine, das war ja dann... West-Berlin an sich sozusagen auch eine bestimmte Stimmung schon, ne?
Ja.
Und dann noch da in Bonnie's Ranch. Du hast eben schon mal, da war das Mikro noch nicht an, hast du schon mal so angedeutet. Also das, da hast du ja in der Vorstellung das nochmal korrigiert gerade, dass da ja nun überhaupt keine Aufbruchsstimmung in der Klinik war oder in der Anstalt war. Aber du warst da ja in der Schule für Beschäftigungstherapie, so hieß das damals ja noch. Und da war dann aber schon so ein anderes Klima.
Da war ein anderes Klima.
Wie viel hast du denn von der Klinik mitbekommen? Da waren da auch dann praktische, du hast auch praktisch da.
Ja, ich habe da nicht Psychiatrie, nur Neurologie-Praktikum gemacht. Das ist ja gut an der Beschäftigungstherapie oder Ergotherapie auch heute noch, dass man immer auch so was Somatisches lernt. Ja. Also das ist, denke ich, ist so ein Merkmal, was man mitbringt in die Psychiatrie, dass man auch immer an die körperlichen Sachen denken kann und da auch ein Grundwissen hat. Nee, ich habe mein Psychiatriepraktikum dann eben in Havelhöhe gemacht. Ich wollte in Havelhöhe und schon da auch das Praktikum in Phoenix. Ja.
Mhm.
Also das wusste ich schon, dass ich nie in der Klinik arbeiten wollte. In Rehburg war die absolute Ausnahme.
Ich muss gestehen, ich kannte dieses Havelhöhe gar nicht.
Gibt's auch nicht mehr.
Ja.
Das gibt's nicht mehr.
Ja.
Ich weiß nicht, das habe ich damals nicht so genau mitgekriegt. Also Bonnie's Ranch gibt's ja auch nicht mehr.
Ja.
Und es gibt andere Fachabteilungen. Es war dann ja nach der Enquete auch dieses Thema, an den großen Krankenhäusern die Stationen zu haben.
Du hast dann in der Havelhöhe-Klinik, da hast du ja deine Ausbildung gemacht. Und wie hast du dich da aufgehoben gefühlt innerhalb der Arbeit dann in der Klinik?
Ich glaube, das Klima war so, dass sich alle bemüht haben, sich gegenseitig wertzuschätzen. Was ja klar ist, braucht alle Berufsgruppen. Ich habe in der Zeit das nicht erlebt, irgendwie mich klein gefühlt zu haben.
Ja, also dieser Teamgedanke, ne, meinst du, der war...
Ja. Ich habe den Dieter Lehmkuhl in so einer positiven Erinnerung. Mein Job war, ne, ich brauchte nicht in der Ergo sitzen und stricken oder sonst was tun, sondern ich habe eine schwer manisch veränderte mittelalte Frau durch ganz Berlin begleitet. Also die wird da nicht eingesperrt, sondern die kann ihrem Laufdrang nachgeben. Die wollte unbedingt heiraten und wir haben lauter... in allen Bezirken die Rathäuser angeguckt, welches das Schönste ist, das sind ja diese Backsteinbauten, wo man dann die standesamtliche Trauung am schönsten macht. Eine ganz traurige Person, aber Und für mich war das ausschlaggebend, auch einfach zu denken, ja, man muss die nicht einsperren.
Ja, ja. Das ist schon irgendwie spannend, wie sich das so überträgt, so eine Haltung, ne? Ja. Schon damals, so ja. Sehr früh.
Das was hat mich geprägt.
Ja, ja, ja. Ich kann das gut verstehen. Also, aber das, ich meine, dass auch die Möglichkeit schon war damals, damit ja. so eine Frau ja. so zu begleiten. Ne? Also,
ja, es war nicht so viel Versicherungsdruck. Also, ich meine, heute würde jeder sagen, du kannst doch nicht so eine junge Praktikantin mit einer so manischen Person. Natürlich hat mich das auch aufgeregt, da war ich auch nicht ganz frei von Angst. Ja,
ja, ja. Ja.
Also ich glaube, so eine Haltung von, ja, hinterher hätte ich gesagt, Personenzentrierung. Das habe ich damals noch gar nicht in meinem aktiven Wortschatz gehabt. Ja, ja. Aber wirklich die Person zu sehen und zu gucken, was kommt da resonant drüber. Und dann traue ich mich das auch wenn es manchmal schwierige Situationen gibt. Ja. Ja. Und das wurde mir vermittelt. Ich glaube, das habe ich da gelernt.
Also wie wichtig das eben auch wieder ist, so diese ersten Eindrücke, ne?
Von der beruflichen Tätigkeit. Eindrücke und die Erwartung. Also das schaffst du schon, das kannst du. Ja? Also so eine nicht sonderlich deutlich ausgesprochene Erwartung, das kannst du machen. Ja,
ja, ja.
Das schaffst du.
Aber du bist nach Berlin dann nach Wunsdorf gegangen. Das war dann auch schon Mitte der 70er Jahre oder sogar schon?
Ja, Mitte der 70er
Mitte
Jahre.
Mitte der 70er Jahre. Ja, ja. Also gerade so der Beginn auch so einiger Reformbewegungen, auch gerade in den großen Anstalten und eben auch in Wunsdorf. Ne? Hast du denn da noch in Wunsdorf so die ganz alte Psychiatrie, also Wachsaal oder so welche Sachen?
Nein. Also erstens, ich war ja in Rehburg, wohnte in Wunsdorf. Asmus Finzen hatte da angefangen.
Ja.
Hartmut Hohm, der quasi mein direkter Vorgesetzter war, der für die Arbeits- und Beschäftigungstherapie zuständig war. Ich habe Liso, heute Lavinovic, früher Hohm, eben aus dem Phoenix gekannt. Und die hat mich geworben für die Stelle.
Ja.
Also ich hätte mich nie in Rehburg beworben.
Mhm.
Wir haben den Phoenix gekündigt als komplettes Ergo-Team, weil wir nicht mit dem Chefarzt einverstanden waren. Würde man heute auch nicht mehr machen. Also wir fanden, der wird viel zu medizinisch, der hat zu wenig Augenmerk auf diesem Thema. Also wir haben ja Arbeitsplätze gesucht. Eine Arbeitergruppe im Phoenix.
Ja, 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 ja,
das haben die Ergos gemacht. Jede Woche abends kamen Leute, entweder die in der Nachtklinik waren, die gab es ja damals noch,
ja, ja.
Und andere ehemalige, man traf sich donnerstags abends. Und die Liso und Helga, die machten die Arbeitergruppe. Und ich als Praktikantin, ich habe das aufgesogen. Und dann hatte ich da eine feste Stelle. Und dann meinte dieser Chef, nee, also es fing da ja schon an mit dem Primat der Medikamente.
Ja.
Es fing ja auch schon an, was auch manche Mediziner dann hatten im Zuge, ja, was ist denn noch unsere Rolle, wenn alle Berufsgruppen was können? Ja, das war ja so eine Diskussion. Da haben wir gekündigt. Wirklich komplett.
Mhm.
Da hatte ich keine Stelle. Und dann sagt Liso, ja, die war dann zu Hartmut nach Wunsdorf gezogen. Willst du hier nicht hinkommen? Ich sage, ja, ich kann ja mal gucken.
Ja gut, ich meine, das war dann auch noch... Man hat sich das getraut, ne? Ich meine.
Man hat sich das getraut. Es war eine andere Stimmung. Nein, das war nicht? Schon klar. Also Asmus Finzen, Hilde Schädle, Hanne Leipert, beide Leiperts. Diese schwäbische Tagesklinik-Psychiatrie zog im Weichbild der Uniklinik in Hannover, der Medizinischen Hochschule, nach Wunsdorf. Also die hatten quasi den Auftrag, aus dieser klassischen Psychiatrie was anderes zu machen. Und so waren die Mitarbeiter, so waren die gestrickt, so war die Stimmung.
Ja. Ach so, und das wusstest du oder wusste man?
Ich wusste das nicht, so. Aber Liso hat zu einem Abendessen eingeladen, schwäbisch mit Zwiebelkuchen und neuem Wein und in dem Rahmen mich vorgestellt und dann haben die um mich geworben.
Ja.
Kannst du dir nicht mehr vorstellen.
Nein, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich musste mich nicht bewerben. Und ich war jung und blond. Ja. Das muss man auch sagen.
Ja, ja, okay. So. Auch hilfreich gewesen.
Habe ich damals nicht so genau gewusst. Aber
hast du denn da deinen Mann kennengelernt, wenn ich das jetzt mal direkt fragen darf?
Nein, meinen Mann kannte ich schon aus der kurzen Zeit in Heidelberg. In Heidelberg habe ich auch noch mal im Buchladen gearbeitet. Ich habe ein bisschen so Heidelberger SPK und Prinzhorn-Sammlung und sowas habe ich schon dann auch mitgekriegt. Aha. Und der ist dann nachgezogen nach Berlin. Ja. In Heidelberg war politischer Aufbruch.
Aber wie das so ist, also es war schon eine Inspiration, auch in bestimmten Kreisen dann, auch gerade wir Ausbildungsberufe, ne, das war ja nochmal so, eben wie du eben schon mal gesagt hast, ganz unakademisch im Grunde genommen. Aber das war so ein bisschen auch so ein Reiz, da noch mit den Akademikern oder zumindest mit denen, die da auch offen waren oder aufgeschlossen waren. Ne? Also ich meine so, dass das sich auch gegenseitig so ein bisschen befruchtet hat. Ja. Ulrike Sippel-Meyer-Müller wird uns jetzt erzählen, wie es zu sich ging, als es darum ging, den Lehrbuchklassiker des Psychiatrieverlags Irren ist menschlich von Klaus Dörner und Ursula Ploog in der ersten Auflage zu drucken und zu vertreiben. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist so diese kleine Episode aus den Anfängen des Psychiatrieverlags. Erzähl doch nochmal, ich habe es in der Vorstellung kurz angedeutet, da war so eine Anfrage von der Deutschen Gesellschaft.
Es gab diese Werkstattschriften Sozialpsychiatrie, die machte Asmus Finzen zusammen mit Hilde Schädle. Die haben so diese kleinen Veröffentlichungen gemacht. Die waren gut. Und die haben sich irgendwann mal, das Büro von der DGSP war auch in Rehburg, die haben sich zusammengesetzt mit Dörner und Ploog und überlegt, es gab ein Angebot von einem Verlag, ich weiß mal, war glaube ich Schattauer oder so, dann hätte das Buch 60 Mark gekostet, damals. Und die wollten es billig verkaufen. Und ich glaube, Detlef Klotz, der damals da im Geschäftsführer war bei der DGSP, oder Josef Schädle, oder beide zusammen, die kannten mich, weil die auch in der Nachbarschaft alle wohnten. Und die ist doch Buchhändlerin. Das war die Idee. Dann kann die doch die Geschäftsführung übernehmen. Nicht, dass ich kaufmännisch gewesen wäre, überhaupt nicht. Und dann haben die mich gefragt. Ja. Und dann hat es ein paar Gespräche gegeben. Und ich hatte dann die Idee zu sagen, ja, man kann es ja einfach auf Subskription verkaufen. Man nimmt diesen ganzen Verteiler und die Leute sollen es bestellen. Und dann habe ich ja so wunderbare Arbeitsplätze, wo die Leute das dann verschicken. Mhm. Das ist doch wunderbar. Das gab es da nicht. Ja. Es gab einen großen Keller, wo man das gut einrichten konnte. Und dann gab es damals ja in Bethel den Klette. Ein auch damals schon alter Mensch mit einer bewegten politischen Vergangenheit. Und der war in Bethel und hat dann über die Werkstätten in Bethel für den Druck gesorgt. Oh ja, mit dessen Hilfe haben wir dann den Druck gemacht und so einen kleinen Versandbuchhandel im Keller eingerichtet.
Der Druck dieser ersten Ausgabe Irren ist menschlich ist also in Bethel gewesen, auch da im Rahmen von Werkstatt,
ja.
Ne? Also ja. Werkstatt für Menschen mit Behinderungen heute. Und dann der Vertrieb ist dann bei euch?
Der Vertrieb ist bei uns im Keller gewesen.
Ja. Die haben es dann gepackt, aber auch im Rahmen der Beschäftigung.
Ja. Ach, sehr spannend. Also es gab ein arbeitstherapeutisches System, also mit dieser industriellen Fertigung. Da haben wir uns auch im Prinzip drangehängt.
Ja.
Damals die Verwaltungschefin, die war total begeistert von der Idee. Die war wirklich auch sehr unterstützend. Sonst hätte ich das so alles gar nicht geschafft. Ja. Ich weiß, die Patienten haben gearbeitet.
Ja.
Da waren ja Leute mit qualifizierten Berufen,
okay.
Die waren Langzeit untergebracht. Hier nämlich an eine Frau, die dann auch in einem ganz anrührenden Briefwechsel mit Klaus Dörner getreten ist. Die hat die ganze Buchführung gemacht. Ja. Die konnte das. Die war Buchhalterin. Die war richtig gut. Wir kriegten da Räume. Das ist ja so ein Badeort, Rehburg gewesen. Ist nicht weit vom Stein oder Meer. Und wir hatten also eine Villa, wo die Ergotherapie war. Und wir hatten dann noch ein weiteres Haus, wo wir die Verwaltung machen konnten. Und wir hatten den Keller für den Versand. Ja.
Was sind das denn für Dimensionen gewesen? Ich kann mir das noch nicht so vorstellen. Wie viele Bücher sind denn? Das
weiß ich nicht mehr. Ja. Habe ich nicht nachgeguckt.
Nee. Dank der Erkundigung von Karin Koch, der jetzigen Geschäftsführerin des Psychiatrieverlags, kann ich sagen, dass die erste grüne Ausgabe von Irren ist menschlich in erster Auflage mit 3000 Exemplaren gedruckt wurde und die war nach wenigen Wochen ausverkauft und wurde also gleich nachgedruckt. Vielen Dank an der Stelle. Es war ja wichtig, diese erste Auflage unter das Volk zu bringen.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil eben die Inhalte ganz andere waren als Lehrbuch, die man bis dahin kannte. Das war doch eigentlich so der springende Punkt, warum man sagt, wir brauchen auch günstige Vertrieb und das muss alles irgendwie sehr preiswert sein, damit es möglichst viel unter dieses Fachvolk kommt.
Das war ja das Neue. Also das war ja das absolut Neue an dem Buch, dass da eine andere Perspektive drin war. Dass dieses sich resonant machen, zu gucken, wenn ich in so einer Begegnung mit einem Menschen mit einer psychischen Erkrankung bin, was passiert bei mir?
Ja.
Und aber auch, damals habe ich das noch nicht so realisiert, ich habe es erst später realisiert, auch eine Verantwortung da bei dem Gegenüber zu lassen. Also dieses ganze kustodiale Ding, an das wir gewöhnt waren in unserem Denken, das war da in Frage. Ich denke im Nachhinein, das war auch in hohem Maße Ursula Ploog, die dieses Hinterfragen, dieses Reflektieren, was passiert hier, das war bei der in Fleisch und Blut. Also wie die auch mit Sprache umgegangen ist, wie die auf Begriffe geguckt hat. Ja.
Die war Psychologin. Ne?
Die war Psychologin, also mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Und die beiden, Klaus Dörner und Ursula Ploog, kannten sich aus der Psychiatrie. Und ich habe später eine Kollegin gehabt, die ein Praktikum in Hamburg in der Psychiatrie gemacht hatte und sagte, wir haben die industrielle Fertigung mit den Kugelschreibern oder irgend so was Einfaches, Popliges, und die haben mitgearbeitet. Das ist für mich eine Erklärung gewesen, dass die keine Berührungsängste hatten und dass die wirklich auf so einer Augenhöhe-Ebene sich bewegt haben. Sonst wäre das nicht gelungen. Nicht bei jemandem wie Klaus Dörner. Also ich weiß noch, ich habe damals dieses Buch Bürger und Irre, das konnte ich nicht gut lesen. Das fiel mir schwer, obwohl ich den Ansatz wichtig fand. Aber dann mit den beiden in dieser Zusammenarbeit fühlte ich mich auch gemeint. Also anders als in Psychiatrie-Lehrbüchern, wo mir ein Wissen mit dem Trichter eingetrichtert werden sollte, war ich in diesem Begegnungsaspekt gefragt.
Ja, verstehe.
Also das ist ja auch in den Überschriften in dem Buch. Ja. Das konnte man nicht durchlesen. Also das habe ich nie geschafft. Oder erst bei annähernd bei der weiß nicht wievielten Auflage, als es überarbeitet war. Man konnte aber unentwegt drin lesen. Ja. Ich weiß, dass ich in bestimmten Situationen dieses Buch, ich hatte das immer. Und dachte, ja, was machst du jetzt?
Ja, das ging mir genauso, dass man dann eben punktuell sich das vorgenommen hat.
Immer wieder
hat,
das,
ne?
Vorgenommen hat, ja. Das ist auch, glaube ich, das Geheimnis dran.
Und war das denn dir damals schon, also als du jetzt dann da mit dem beschäftigt warst, mit dem Vertrieb, hast du denn das schon gewusst, sag ich mal, was, da steckt dir ja Zündstoff eigentlich drin.
Doch,
in diesem
Buch.
Ich.
Das, ne? Wusste ich. Also, der Klaus Dörner kannte den Mautz, diesen Gerichtsreporter aus dem Spiegel.
Aha.
Und der hat ganz früh eine Besprechung gemacht. Also die Besprechung war eine wirkliche Einladung und passt politisch ja, weil also Psychiatrie war in der Zeit ja Thema.
Ja.
Es ist ja nicht so wie heute, dass das in so einem negativen Sinn Thema ist, sondern es war als Notwendigkeit ein Thema.
Ja.
Und so war die Besprechung. Und dann haben die Leute das gekauft und bestellt. Ja. Und ich meine, sogar in der Besprechung wäre drin gewesen, wie man das bestellt und dass man das subskribieren konnte. Später hat 16 D-Mark gekostet. War auch nicht viel Geld.
Ja. Das ist ja eine kurze Zeit, über die wir jetzt reden.
Ganz kurz.
Und bist du denen dann später nochmal wieder begegnet, als beruflich oder überhaupt?
Nee, dann bin ich ja also quasi in Kinderpause und war auch froh, als ich diesen Geschäftsführerjob dann los war, weil das also auch mit den finanziellen Gegebenheiten war das ja nicht so einfach.
Ich versuche mir das so vorzustellen, wie im Rahmen der eigentlichen Reformbewegung, die ja gerade am Anfang war nach der Psychiatrie-Enquete, ich habe das ja jetzt häufig in den letzten Episoden und letztes Jahr auch geschildert. Und das in dem ein ganz kleiner Punkt ist dann auf einmal dieser Psychiatrieverlag noch entstanden. Aber dass das so eng verwoben war, das finde ich so spannend.
Wenn man das überlegt, das war die DGSP, es war ein Hilfsverein aus Wunsdorf und es war ein Verein aus Wiedensaal, die sich die Förderung von Wilhelm Busch ist aus Wiedensaal, ja. Förderung von Wilhelm Busch und ein Pfarrer war da Gesellschaftervertreter. Also das waren die Gesellschafter, die diesen Verlag dann gegründet und getragen haben. Das war toll. Das sagt was über die Stimmung aus. Das war ganz regional da und das ging auch nur, weil die MAH da war. Ja, ja, da gab es ja in der MAH diesen Wolfram Mevers, der in der Psychiatrie Gruppenarbeit machte. Das erste Buch erschien bei DTV. Ja. Sowas erschien auch in anderen Verlagen. Ja. Oder das habe ich auch schon vorher gelesen, dieses Irrenhäuser von Fischer. Und, ja. Also es war ein Thema. Ja. Also institutionelle Psychiatrie und diese Impulse, da nicht nur medizinisch auch zu gucken und das Thema Arbeit wichtig zu nehmen. Ja. Erich Wolf, ja. Das Buch hieß Vietnamesische Lehrjahr. Ja. Das gab es in meiner Lehre. Als ich im Buchhandel lehre, dann gab es dieses Buch. Ja. Von daher weiß ich irgendwie, man kann verrückt werden. Ja. Also. Und es war Hannover, der war auch in Hannover. Also, dass der Verlag stärker wieder in mein Bewusstsein kam, das war in der Zeit als Ute Hüper in der Geschäftsführung, ja. Weil die hat die Beziehung auch gepflegt und da haben wir auch so die ersten Jubiläen gefeiert. Ja, ich glaube, in dem Kontext habe ich das erste Mal dann auch wieder Asmus Finzen getroffen. Da gab es ein Jubiläum in Wunsdorf.
Das ist ja vielleicht noch nicht so ganz klar geworden, aber das war schon auch die Geburtsstunde des Psychiatrieverlags.
Ja.
Das muss man so sagen. Ne?
Ja, ja.
Also in dieser improvisierten Vorgehensweise damals?
Absolut, absolut. Also ich weiß nicht, ob du diese Werkstattschriften, ich habe da immer noch Spaß dran. Weil
wenn wir gerade ein bisschen Büchermaterial gucken.
Dieses Bild, weißt du? Das war im Zusammenhang mit der Enquete, das ist so eine Kurzfassung für diese riesendicke Enquete gewesen, die konnte man gut lesen. Und der sucht der Psychiater den Patienten unterm Teppich. Ja. Das finde ich ist so eine Darstellung, die was für über diese Stimmung aussagt.
Ja, ja.
Und die beiden, also Hilde Schädle und Asmus Finzen, die wollten mit ihrer Reihe Werkstattschriften eben auch dem Verlag nochmal einen Schub geben. Es ging nicht nur um Irren ist menschlich, das war der Renner. Aber dieses, also ich habe ganz viele von den Heften, die haben ganz viele relevante Themen aufgenommen.
Das waren auch sozusagen die ersten?
Das waren die ersten Hefte.
Hefte
und die
da
hat es immer weitergegeben. Also was habe ich hier noch? Also ich habe jetzt so ein paar exemplarisch mitgenommen. Dies zum Beispiel, das war 81, da gab es diese erbitterte Diskussion über die neue Einfachheit. Also du bist ja jünger, ja. Ich hatte da kleine Kinder, aber ich erinnere mich so daran. Ja. Das war wie eine Kontroverse zwischen diesen Praktikern und den Idealisten. Ja,
ja, ja, ja. Ja.
Sowas zog sich durch. Das war der Psychiatrie-Verlag. Und dann wurden die Bücher natürlich immer schöner und
naja.
Immer.
Ja. Aber das ist mir nochmal wichtig zu festzuhalten, dass mit diesem Buch, aber eben auch zum Beispiel hier mit den Werkstattschriften zur Sozialpsychiatrie, sozusagen die Geburtsstunde des Psychiatrieverlags war.
Ja.
Und wie lange, oder vielleicht weißt du das ja noch, aber wie lange ist das denn in dieser improvisierten Form da gegangen? Also
ganz genau weiß ich das nicht. Also die Gründung war 78.
Ja.
79 habe ich aufgehört, Anfang der 80er.
Die sind dann von Rehbusch, da war ja auch so ein Büro, aber auch der DGSP.
Auch von der DGSP, ja. Dann sind die nach Bonn gezogen.
Ja, du hast mir erzählt im Vorfeld dieses Gesprächs, dass du vom jetzigen Psychiatrieverlag mal eingeladen worden bist, um genau über diese Anfänge, die wir jetzt hier versuchen, so ein bisschen einzufangen, zu erzählen. Kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen? So dieser Spirit, den wir jetzt so gerade ja so ein bisschen angeleuchtet haben. Wie hat sich das denn dann im Verlag oder in dieser konkreten Arbeit mit den Büchern ausgewirkt oder dargestellt? Dieser besondere Geist der damaligen Zeit.
Der ist Vergangenheit. Der ist wirklich Vergangenheit. Ich glaube, dieses eingebunden sein in Zwänge ist so selbstverständlich jetzt und es hilft für den Verlag ja nur zu überlegen, wie können sie funktionieren. Also die haben ja wunderschöne Bücher gemacht. Also als ich dann wieder nach der Kinderpause eingestiegen bin, ich habe eigentlich immer nur die Bücher des Psychiatrieverlags, damit kam ich gut zurecht,
ja.
Weil es ganz klare Handreichungen sind. Jetzt, als ich da war, das war ein schöner Vormittag, aber ich habe dann hinterher gedacht, habt ihr uns als nicht wissenschaftlich, also schon durch Wissenschaft irgendwie geprägte, aber nicht als wissenschaftlich denkende und arbeitende Menschen überhaupt noch im Blick, oder könnt ihr das? Kaufen Leute wie ich, also mit so einem Beruf, kaufen die denn noch Bücher? Ja? Also sowas hatte ich dann hinterher im Kopf.
Ja.
Und dass die gucken, dass sie eben über ihre Fortbildung, die machen dann ja auch in Kooperation mit manchen ihrer Autoren Fortbildung, dass sie eben so eine Schiene auch befahren müssen.
Ja. Und der springende Punkt war ja eben in den Anfängen dieses gegenseitige Befruchten. Ne? Ich meine, das ist natürlich in so einem radikalen Reformschritt, wo ganz viel Chaos auch war und viel Unsicherheiten waren, natürlich auch besonders spürbar, dass da gegenseitiger Beeinflussung, Befruchtung war. Also gegenseitig meine ich jetzt wirklich aus dem praktischen Klinikalltag, aus den Konservativen, die da immer auch noch mitreden wollten, und dann aber auch die fortschrittlichen Leute, die vielleicht aber auch noch gar nicht so ganz genau ein Konzept hatten, außer dass man eine andere Haltung will und den Patienten gegenüber fairer sein will oder auf Augenhöhe, aber manchmal fehlten ja auch die Konzepte, so ist meine Erfahrung aus der damaligen Zeit. Und aber gleichzeitig dann eben auch so ein kleiner Verlag, der spürt, hier ist aber ein Thema, was man vielleicht gut besetzen könnte auch, was man auch pushen will vielleicht, was die Inhalte angeht, dass die andere Haltungen propagieren und Teamarbeit oder diese ganzen Begriffe. Das ist ja auch eigentlich dann nur eine Momentaufnahme. Die kann man ja nicht in 40 Jahre später verpflanzen, nee. Weil das ist eben völlig anders heute, die Verbindung.
Also da war ja das Thema Perspektive der Betroffenen ja nur über meine Schiene als Profi. Also die Perspektive der Betroffenen war da ja noch gar nicht da.
Ja.
Also wann war Ihr See, wann war diese Tagung? 89, 90. Da kommt es ja das erste Mal, dass sich dieser Betroffenenverband gebildet hat. Bis dahin war es doch kein Thema. Auch Angehörige waren kein Thema. Überhaupt nicht. Also sie werden immer erwähnt. Und also beide, Asmus Finzen wie auch Klaus Dörner, die haben da ja was bewirkt.
Klar.
Ja. Aber dass das Betroffene sich vertreten, das ist doch
Oder dann auch angefangen haben, Bücher zu schreiben irgendwann. Ne?
Sowas. Ja. Und da war der Psychiatrieverlag ja toll. Ja. Ja. Also was die da dann auch frühzeitig aufgenommen haben und gemacht haben. Ja. Hm. Also ich meine, das Selbsthilfebuch von Christiane Thiele ist, glaube ich, immer noch ein Bestseller.
Hm. Ja, klar.
Aber ich kannte eine Familie aus Schwaben, die so eine aus ihrer Familienperspektive als Betroffene ein Buch geschrieben haben. Also das hat der Psychiatrieverlag gemacht, da ist diese Weiterentwicklung.
Ja, ja, ja.
Und also sowas wie das Recovery-Buch von der Amering, das war einfach toll. Ja.
Naja, das waren natürlich, ich sage immer gerne so Quantensprünge innerhalb der
auch innerhalb der Versorgung. Und das war der Psychiatrieverlag. Also, aber in der Situation habe ich gedacht, oh verdammt, ihr müsst euch, wer weiß wie anstrengend, um was Neues zu finden, wo kann wieder ein Spirit sein?
Ja, ja.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Wenn meine Stimme heute etwas belegt klingt und ich etwas angestrengt wirke, liegt es daran, dass ich mich seit Wochen mit einer üblen Erkältung herumschlage, die nur sehr langsam zurückgeht. Hoffentlich wird mein Beitrag nicht allzu schlimm und ihr könnt es halbwegs anhören. Los geht's! In letzter Zeit tauchen in allen möglichen Publikationen wieder diese Listen für die einsame Insel auf. Was würde man mitnehmen? 10 Schallplatten, Bücher, eventuell Filme oder ähnliches. Ursprünglich hieß das Konzept 10 Desert Island Discs. Dazu gibt es auch ein Buch von Gray Marcus aus den 70er Jahren, in dem er 20 Musikjournalisten bat, ihre 10 Desert Island Discs, also ihre 10 Platten, für die Insel vorzustellen. Damals ging es natürlich noch ausschließlich um Vinylplatten. Heute hat sich das Kontingent möglicher Tonträger natürlich entscheidend verändert. Nehme ich jetzt 10 Streamingdienste mit auf die Insel? Oder falls es da überhaupt ein Netz gibt? Zumindest wäre ich damit, was den Zugang zu Musik angeht, sehr breit aufgestellt. Aber wahrscheinlich gibt es kein Netz, also lassen wir diese Option entfallen. Dann beschränke ich mich mal auf die physischen Tonträger. Der Zeit geschuldet erlaube ich mir allerdings auch Boxsets zu integrieren, die ich eventuell auf einen Stick loaden könnte, um mehr Material auf weniger Platz unterzubringen. Dann könnte ich vielleicht sogar noch ein paar Bücher mitnehmen oder so. Zunächst nehme ich die erste Velvet Underground LP mit, die mit der Banane, Nico and the Velvet Underground. Die bietet Songs für jede Lebenslage auf der Insel. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine tropische Insel handelt, auf der ich strande. Daher sind die Tage alle mehr oder weniger gleich, zumindest was das Wetter angeht, hoffe ich jedenfalls. Welcher Tag genau ist, vergesse ich wahrscheinlich nach kurzer Zeit. Es gibt keine Unterschiede mehr und man könnte also sagen, jeder Tag ist ein Sonntag. Dazu der passende Song. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close. Sunday morning from the Velvet Underground. Während ich dann auf einen Besucher oder einen Begleiter warte, höre ich. $6 in my hand. Up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. Waiting for my man. Der kommt ja bekanntlich an einem Freitag. Wenn man allerdings nicht mehr genau weiß, welcher Tag gerade ist, bleibt das offen. Und für alle, die sich überlegen, was sie am nächsten Tag vorhaben und unternehmen könnten. Tomorrow's Parties, Velvet Underground. Das soll's dann sein mit den Velvet Underground. Und jetzt kommt natürlich Bob Dylans Blonde on Blonde. Ohne Bob geht sowieso nicht.
My time to you, hoping you'll come through too.
Well, the hobo got you. Pledging my time, Bob Dylan. Was macht man so mit seiner Zeit auf der Insel? Musik hören natürlich. Ich packe auch noch die Beatles-CD-Box ein und warte erstmal ab, denn. Tomorrow Never Knows. Ein wenig Klassik muss natürlich auch dabei sein. Also der Einfachheit halber der gesamte Ring von Richard Wagner. Der Walkürenritt macht im Bedarfsfall immer den Kopf frei. Zum Runterkommen dann gerne ein wenig Bach, der Unvermeidliche. Nicht nur zum Entspannen, sondern auch, um nicht den Mut zu verlieren und positiv in die Zukunft zu blicken. Das schadet heutzutage sicherlich auch weg von der Insel nicht. Das waren einige musikalische Möglichkeiten von 5 Alben für die Insel. Vielleicht gibt es im nächsten Podcast die restlichen 5, um die 10 Tracks for a Desert Island voll zu machen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, wir lieben euch. Peace.